Sie hören den Kurier.
Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer ausnahmsweise sehr späten ZIP2. Das Coronavirus ist, wie erwartet, nun auch in Österreich angekommen.
Es war am 25. Februar 2020 um 12.04 Uhr, als Österreichs Nachrichtenagentur APA folgende Schlagzeile vermeldet hat. Coronavirus, 2 Personen in Tirol wahrscheinlich infiziert. Kurze Zeit später gab es die ersten Details. Die betroffenen Personen hätten leichtes Fieber. Sie seien in der Innsbrucker Klinik isoliert worden. Damit war das Virus offiziell auch in Österreich angekommen. Was danach passierte, ist allgemein bekannt. Der Skandal um Ischgl, der erste Lockdown, die Aufregung um den Ostererlass, ein relativ entspannter Sommer, die Einführung der Corona-Ampel. Anfang Oktober schnellten die Infektionszahlen wieder in die Höhe. Der nächste Lockdown wurde verkündet. Zunächst leicht, dann hart, dann wieder leicht. Nach Weihnachten dann der dritte Lockdown. Danach wurde geöffnet, trotz hoher Zahlen. Dazwischen gab es noch Erfolgsmeldungen bezüglich Impfung. Die anfängliche Euphorie ist jedoch angesichts des schleppenden Vorankommens beim Impfen verblasst. Ein Jahr danach ist die Welt, wie wir sie bisher gekannt haben, nicht dieselbe. Wir beschäftigen uns mit Mutanten und Vakzinen, Abwasserproben und Testungen. Dazu passt unser Tweet des Tages, diesmal von Miss 70s. Ein Jahr Corona in Österreich und immer noch wache ich auf und hoffe, dass es nur ein böser Traum war. War es aber nicht. Abgesehen davon hat die Pandemie vor allem unser Sozialleben und unsere Beziehungen verändert. Kontakte gelten seit einem Jahr als gefährlich, ja sogar lebensbedrohlich. Barbara Rothmüller, Soziologin an der Sigmund-Freud-Privatuniversität, beschäftigt sich seit Beginn mit den Auswirkungen und hat heute ihre Erkenntnisse in einer Studie veröffentlicht. Im Interview erzählt sie, wie Meinungsverschiedenheiten über Corona zu Zerwürfnissen unter Freunden und Familien führen, warum junge Menschen und Frauen am meisten unter der Pandemie leiden und wieso die Krise nicht wie erwartet zu mehr Scheidungen führt. Mein Name ist Valerie Kripp und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Frau Rothmüller, vor einem Jahr hat es in Österreich die ersten Corona-Fälle gegeben und Sie haben sich jetzt über den gesamten Zeitraum die Auswirkungen der Pandemie auf unseren zwischenmenschlichen Beziehungen angesehen und eine Studie veröffentlicht. Was haben Sie herausgefunden?
Also was man generell beobachten kann, ist, dass der Beziehungsstatus einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie Menschen die Pandemie erleben. Das heißt, Menschen, die in einer verbindlichen Paarbeziehung sind, haben teilweise die Zeit auch nutzen können, um ihre Beziehung zu vertiefen, während Menschen, die vor allem ohne sexuelle oder romantische Beziehung waren, auch im Herbst, wirklich sehr stark auch unter dem Entzug von Berührungen leiden, auch sehr einsam sind. Das würde ich so als grobes Muster einmal beschreiben. Dazu kommt, dass sich aber auch über den Sommer relativ viele Beziehungen verändert haben. Also es war ja sehr viel in den Medien auch die Rede davon, dass es vielleicht zu mehr Scheidungen kommen könnte. Es haben sich auch tatsächlich über den Sommer einige Menschen getrennt. Aber interessanterweise konnte ich zumindest unter meinen Befragten herausfinden, dass sich mehr Menschen neu verliebt haben oder auch aus einer unverbindlichen Beziehung eine stabile Partnerschaft gemacht haben, als tatsächlich sich getrennt haben oder scheiden lassen haben. Und dazu kommt aber noch, Menschen leben ja jetzt nicht nur Paarbeziehungen, sondern auch vor allem Freundschaftsbeziehungen. Gerade was Freunde, Freundschaften betrifft, hat sich im zweiten Lockdown gegenüber dem Sommer die Kontakthäufigkeit massiv reduziert. Ich meine, das war natürlich auch das, wozu wir alle aufgerufen waren. Gleichzeitig muss man sehen, dass ja soziale Kontakte und auch Gemeinschaften, also auch sowas wie Vereinstätigkeiten, eher sehr, sehr wichtig sind, auch für das psychosoziale Wohlbefinden von Menschen. Und wenn das natürlich in so einem großen Ausmaß wegfällt, hat das natürlich auch psychosoziale Auswirkungen auf Menschen.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, die Freundschaften. Sie haben ja festgestellt, dass da auch durchaus die unterschiedlichen Meinungen zur Corona- bzw. zur Pandemiebekämpfung eine Rolle spielen. Inwiefern?
Das ist wirklich auch besorgniserregend, weil so jede fünfte von mir befragte Person hat schon im zweiten Lockdown gesagt, dass sie den Kontakt zu wichtigen Vertrauenspersonen verloren hat. Und dafür sind unterschiedliche Gründe ausschlaggebend gewesen. Ja, also für viele Menschen lag es daran, dass sie irgendwie auch keine Lust hatten, immer nur über Telefon oder Skype oder Videocalls zu kommunizieren und natürlich ein gemeinsames Freizeitprogramm oder Treffen einfach sehr, sehr schwierig möglich waren. Aber dazu kommt schon auch, dass jeder dritte Befragte gesagt hat, dass das eigentlich auch daran lag, dass man sich über die Pandemie-Maßnahmen zerstritten hat. Und jede zehnte von mir befragte Person, also relativ viele, haben auch wirklich aktiv soziale Beziehungen beendet aufgrund von so Streitereien. Das heißt, dass da Freundschaften in die Brüche gegangen sind, aber auch durchaus in Familien Kontakte abgebrochen worden sind. Weil sozusagen zwischen den, die in meinen Befragten haben gesagt, Corona-Hysteriker und Corona-Leugner sozusagen sich da wirklich Brüche abgespielt haben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass wir diese Distanzierung innerhalb der Gesellschaft nach der Pandemie wieder überwinden können?
Ich glaube, dass man da quasi aktiv daran arbeiten wird müssen, dass man auch im persönlichen Bekanntenkreis, auch in der Familie und vielleicht aber auch in der Arbeit aktiv Beziehungen kittet. Also alles, was da jetzt auch über diese Streitereien in die Brüche gegangen ist. Oder man muss sich halt neue Freundinnen suchen, ist natürlich die andere Option. Aber genau, da wird noch soziale irgendwie Arbeit nötig sein, um diese sozialen Verwerfungen auch wieder ein Stück zu versöhnen, wenn man so möchte. Aber man muss auch dazu sagen, die Pandemie läuft ja noch. Also wir sind ja noch nicht, wir haben das ja noch nicht hinter uns. Und daher ist es, ja, vielleicht braucht es auch noch ein bisschen Zeit.
Sie haben ja Unterschiede zwischen dem ersten und zweiten Lockdown festgestellt, was sozusagen unsere Beziehungen anbelangt. Könnten Sie das noch näher ausführen?
Also im ersten Lockdown wurden nicht so stark Freundschaftsbeziehungen und Kontakte reduziert wie im zweiten. Das ist wirklich sehr auffällig gewesen, dass die Konsequenzen für Freundschaften im Herbst schon nochmal sehr deutlicher sichtbar waren. Dazu kommt, dass auch Jugendliche, das war im ersten Lockdown auch schon sehr stark zu sehen, aber im zweiten noch deutlicher, einfach wirklich systematisch sehr viel stärker belastet sind von der Pandemie, psychosozial belastet sind, aber wirklich auch Ängste haben, dass ihre wichtigen Freundschaften und Liebesbeziehungen in die Brüche gehen, also einfach, dass sie ihre sozialen Kontakte nicht aufrechterhalten können. Und natürlich kann man von Menschen erwarten, dass sie kurzfristig eben auch Kontakte meiden, aber so lang, wie wir das jetzt schon aushalten müssen, ist das natürlich gerade für Menschen, die ja eben einsam sind oder allein sind, sehr schwierig. Also genau. Und dazu kommt, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen auch wirklich aktiv gemieden werden. Also das war mir selbst bis zum Sommer noch nicht so klar, aber meine Daten aus dem Herbst zeigen ganz deutlich, dass wirklich 40% meiner Befragten ganz aktiv sagen, ja, ich weiß, welche Bevölkerungsgruppen besonders ansteckend sind und die vermeide ich aktiv absichtlich, ja, da halte ich mich besonders fern. Und da gibt es unterschiedliche Gruppen, die von diesem Vermeidungsverhalten betroffen sind. Und auch wirklich nicht legitim, ja, also sowas, da finden sich zum Beispiel so Aussagen wie, ja, die dummen Leute, bei denen steckt man sich sicher an, oder die Ungepflegten, ja, da habe ich schon so ein Gefühl, dass ich mich da anstecken werde, und das ist natürlich ein Stück irrational auch, ja, also dass man das Gefühl hat, bei fremden Menschen oder bei Leuten, ja, die einem irgendwie nicht zu Gesicht stehen, da wird die Ansteckung sozusagen lauern, während bei den netten, schönen Menschen, intelligenten Menschen, da wird man sich nicht anstecken, aber das ist natürlich ein Irrglaube. Und was ich in meiner Studie sehen konnte, ist, dass vor allem sich diese Ansteckungsängste auch auf Jugendliche und Kinder richten, aber dann halt auch auf Menschen, die mit Kindern arbeiten. Das heißt Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen, Kindergärtner, das sind Berufsgruppen, die gesagt haben, dass sie sehr deutlich spüren, dass sich in ihrem sozialen Umfeld Menschen auch von ihnen distanzieren. Und dazu vor allem auch Menschen in den Gesundheitsberufen, also Menschen, die im Spital arbeiten, in Pflegeberufen oder so, die tragen nicht nur sozusagen das Risiko der Pandemie, sondern die leiden wirklich auch verstärkt unter sozialer Isolation. Und das ist schon sehr problematisch, finde ich.
Am Anfang der Pandemie hat es ja sehr viel Solidarität innerhalb der Bevölkerung gegeben, Stichwort Nachbarschaftshilfe. Was ist denn Ihrer Meinung nach damit passiert?
Ja, das ist sehr interessant, weil eines der auffälligsten Ergebnisse zwischen ersten und zweiten Lockdown ist, dass die Stimmung, die solidarische Stimmung so abgenommen hat. Ja, das war im ersten Lockdown ziemlich stark und hat im zweiten Lockdown fand fast niemand mehr, dass es eine solidarische Stimmung in der Bevölkerung gibt. Und das ist irgendwie auffällig, weil wenn man sich anschaut, was die Menschen machen, also solidarische Praktiken, ja, ihr Engagement, wie sie versuchen, Menschen in ihrem Umfeld, denen es nicht gut geht, die zu unterstützen, eben Nachbarschaftshilfe, aber auch wirklich gesellschaftspolitisches Engagement, die Mitarbeit in Vereinen, ehrenamtliche Tätigkeiten und so weiter. Also das war auch im Herbst noch relativ hoch, ein bisschen niedriger als im Frühjahr, aber die Menschen engagieren sich schon, aber die Stimmung sozusagen hat sich verändert. Und ich glaube, dass dafür eben ganz zentral auch verantwortlich ist, dass die Menschen sich über die Pandemie-Maßnahmen so zerstritten haben, weil da natürlich ganz stark auch im unmittelbaren Bekanntenkreis sichtbar wird, dass man nicht alle gemeinsam zusammenhalten, sondern ja, dass sich die Leute da auch zerstreiten.
Kann man sagen, wem die Pandemie, also welche Bevölkerungsgruppe die Pandemie am meisten zusetzt?
Ja, also es gibt wirklich einige Bevölkerungsgruppen, die ganz massiv von der Pandemie betroffen sind. Also das ist zum Ersten, ich habe es eh auch schon erwähnt, Jugendliche und junge Erwachsene, die teilweise massive Schuldgefühle auch entwickelt haben, dass sie jemand anstecken könnten oder so, wirklich sehr stark auch belastet sind von Einsamkeit. Die Tagesstruktur hat sich aufgelöst. Also es ist wirklich sehr, sehr auffällig. Die zweite Gruppe sind Frauen. Das ist wirklich auch ganz, habe ich ganz eindringliche Ergebnisse, wie erschöpft Frauen auch sind, wie wenig Erholungszeit sie auch haben. Also man darf nicht vergessen, dass ja nicht nur die Sorgetätigkeiten ungleich verteilt sind, also Frauen sich sehr viel mehr als Männer auch um psychosoziale Unterstützung bemühen, aber auch Kinder versorgen und so weiter. Also da sehr viel stärker privat auch eingebunden sind, auch im Freundeskreis. Sondern dass Frauen sich auch, und das fand ich sehr interessant herauszufinden in meiner Studie, im beruflichen Kontext sehr viel stärker psychosozial engagieren. Das heißt, wenn es Kolleginnen nicht gut geht, Arbeit übernehmen, Gespräche führen, auch wenn es Vorgesetzten nicht gut geht, Mitarbeiterinnen oder so, da quasi die Ansprechpartnerinnen sind. Und das erleben Frauen zunehmend auch als total überfordernd, während Männer interessanterweise in meiner Studie sehr oft angegeben haben, sie sehen sich da gar nicht gefordert. Also entweder werden die nicht angesprochen oder sie fühlen sich nicht angesprochen, wenn es Menschen sozusagen auch im beruflichen Kontext, wenn die ins Strudeln geraten sozusagen. Also das ist sehr auffällig und Frauen leiden da wirklich sehr massiv darunter und das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass Frauen, also jede fünfte von mir befragte Frau angegeben hat, seit Beginn der Pandemie zumindest einmal eine Panikattacke gehabt zu haben. Ja, das ist wahnsinnig hoch, ein wahnsinnig hoher Anteil und der war noch einmal höher bei Transpersonen, also bei geschlechtlichen Minderheiten. Die hat, glaube ich, die Hälfte angegeben, seit Beginn der Pandemie einen Angstanfall oder eine Panikattacke gehabt zu haben. Das heißt, man sieht da auch, aber auch bezogen auf Symptome einer Depression und so weiter, ganz stark diese Belastungen. Und gerade auch bei sexuellen Minderheiten, also bei homosexuellen, bisexuellen Personen zum Beispiel, kann man sehen, dass die sehr wenig Kontakt zu ihren Communities haben. Und das ist sehr wichtig, weil die eben sehr stark auch Diskriminierung ausgesetzt sind. Und wenn da diese Community-Kontakte wegfallen, steigt die Isolation und damit auch die psychosoziale Belastung.
Sie haben sich ja auch angesehen, wie sich die Pandemie auf unsere Sexualität auswirkt. Was haben Sie denn da herausgefunden?
Ja, also im zweiten Lockdown hat sich gezeigt, dass eben das Bedürfnis nach körperlicher Nähe sehr gestiegen ist, aber nach Sexualität mit einem Partner, einer Partnerin eher gesunken ist. Für manche ist es auch gleich geblieben, aber es ist generell so, und das weiß man auch aus der Forschung, dass Stresssituationen, Ängste, auch Depressionen, und das ist ja alles sehr stark angestiegen in der Pandemie, eben auch zu einem Rückgang von sexuellem Begehren führen können. Und oft führen. Und das kann ich in der Studie auch beobachten. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, dass relativ viele Menschen natürlich über die Distanzierung auch begonnen haben, online irgendwie ihre Sexualität zu leben. Also irgendwie digitale Medien verwenden, sich Nacktfotos schicken oder so. Und relativ viele aber leider nicht auf digitale Sicherheit achten. Also eben zum Beispiel ihr Gesicht zeigen oder auch ihren Namen bei anonymen Kontakten online hergeben oder so. Das ist muss man sehr mit großer Vorsicht beobachten, weil es da natürlich auch teilweise zu Mobbing kommen kann oder dann sexuelles Bildmaterial zirkuliert, das man nicht im Internet finden möchte von sich selbst.
Frau Rothmüller, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Indes gibt es auch Neuigkeiten in der Causa Blümel. Wie Innenpolitik-Redakteurin Ida Metzger heute erfahren hat, sicherte sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den Mailverkehr im Finanzministerium. Geliefert werden müssen alle Nachrichten, die im Zusammenhang mit Novomatic und den italienischen Steuerschulden stehen. Hier vor allem die Korrespondenz von und an Ex-Kabinettschef Thomas Schmid. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft will so prüfen, ob der Glücksspielkonzern der ÖVP Geld im Gegenzug für die Unterstützung bei einem Steuerproblem in Italien geboten hat. Am Freitag wird ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel seine erste Aussage vor den Staatsanwälten machen. Ins Fadenkreuz der Ermittler ist übrigens auch Ex-Justizminister und nunmehriger Verfassungsrichter Wolfgang Brandstätter geraten. Er steht im Verdacht, Akten in der Causa Heumarkt weitergegeben zu haben. Konkret Informationen über die Ermittlungen gegen den früheren Grünpolitiker Christoph Chorherr an Investor Michael Theuner. Brandstätter selbst erklärte, er habe keine Ahnung, worauf sich ein Tatverdacht stützen könnte, und dementiert. 1700. Nein, das sind leider nicht die Neuinfektionen seit gestern. Die liegen heute bei knapp 2400. Die 1700 meint die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber für die Neuauflage der ORF-Castingshow Samenia. Bereits im vergangenen Oktober hat die Suche nach neuen Gesangstalenten begonnen. Von den 1700 Bewerbern haben es 200 bis zum Live-Casting geschafft und 64 von ihnen sind ab morgen auf ORF 1 zu sehen. Nach 12 Jahren gibt es nun wieder Nachschub des Casting-Formats, 10 Live-Shows, 3 Juroren und natürlich auch wieder mit dabei Moderatorin Arabella Kiesbauer. Die Show wird durch strenge Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht, denn auch Stamenia hatte mit Corona zu kämpfen. Bereits vor dem Beginn der Show hat es den ersten Corona-bedingten Ausfall einer Kandidatin aus Tirol gegeben. Maria Aschenwald aus Meierhofen musste sich in häusliche Quarantäne begeben und ist nun zum Abwarten gezwungen. Warten sind wir ja mittlerweile in Zeiten wie diesen gewohnt. Aus diesem Anlass schließen wir heute mit dem Gewinnerlied aus der ersten Staffel von 2002. First of all, I have to say, I never felt this way. Für alle, die es nicht sofort parat haben, es hieß Tears of Happiness und stammt von Michael Tschugner. An dieser Stelle verabschiede ich mich für heute. Ton und Schnitt sind von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Redaktionell unterstützt hat mich heute Sarah Weiskram. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. And you know I'll always stand here by your side. I say yes, in loneliness, I dropped some tears, I must confess. But now they turn to tears of happiness.